Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern.
Heute existenzsichernd arbeiten mit einer körpertherapeutischen Praxis. Schwerpunkt Shiatsu.
Liebe Katrin, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist und ich dich jetzt hier interviewen darf zu deiner Berufstätigkeit. Wir fangen mal auch kurz mit dem Jetzt, Hier und Jetzt an, gehen dann nochmal zurück und kommen dann ins Hier und Jetzt. Ganz kurz, was steht jetzt auf deiner Visitenkarte? Was machst du jetzt?
Jetzt steht auf meiner Visitenkarte, da muss ich wirklich überlegen.
Gemein, ne?
Nein, Heilpraktikerin steht, weil das muss da stehen. Mhm. Und Shiatsu-Therapeutin und Körperarbeit. Das steht auf meiner Visitenkarte. Und noch Shiatsu Loft Berlin steht da. Cottbuser Damm. Berlin.
Genau, was für ein Zufall. Cottbuser Damm. Bevor wir darüber mehr erfahren, was du jetzt aktuell machst und wie dein Arbeitsalltag aussieht, ist es natürlich wahnsinnig interessant zu hören, wie deine Berufsbiografie verlaufen ist. Du hast ja kurz angedeutet, du hast auch mal was anderes gemacht. Magst du einfach erzählen?
Ja, ich habe etwas anderes gemacht, weil ich bin im Prinzip, also so wie du es gerade beschrieben hast, beim Jetzt anfangen, zurückgehen und wieder zum Jetzt kommen, so komme ich mir ein bisschen vor wie in meinem Leben, also in der Schleife und vielleicht eher eine Spirale. Und zwar habe ich vor meinem Studium Heilpädagogik angefangen. Also ich war in einem anthroposophischen Heim, Kempel am Bodensee und habe dort mit behinderten und seelepflegebedürftigen Kindern gearbeitet, eine Ausbildung gemacht. Und dort gab es auch, das war eine sehr intensive Zeit für mich, und dort gab es auch die Möglichkeit, Kunstgeschichte kennenzulernen. Also wir hatten auch Kunst und hatten viele künstlerische Fächer. Und das ist auch mein zweiter Schwerpunkt gewesen, also die Kunst, die Beschäftigung mit der Kunst. Und dann hat es mich gejuckt und ich hatte gedacht, nein, diese Ausbildung an sich zur Heilpädagogin dort in dem Zusammenhang mit der Anthroposophie war sehr lange, das heißt 3 Jahre normale Heilerzieher, Pflegerin, nee, Heilpflegerin war das dann, der Status. Dann nochmal 1 Jahr Anerkennung und damit ich Heilerzieherin bin, also es war ewig. Und damals wollte ich noch mehr.
Noch mehr Kunst.
Noch mehr vom Ausbildungsstatus, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also die Kunst lief dann immer nebenher und das war auch okay. So. Dann war es aber so, dass ich gesagt habe, okay, wie wäre das denn, wenn ich Medizin studiere? Und dann habe ich auf mein DDR-Abi geguckt und da war kein Biologie drauf. Und dann habe ich mich darum gekümmert und dann war das Problem, dass ich hätte das ganze Abitur nochmal nachholen müssen. Mit 24 stand ich erstmal vor dieser Entscheidung. Und dann habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht. Das schaffe ich nicht. Also dann jetzt nochmal von vorn anfangen. In Baden-Württemberg das Abi machen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich nochmal, was mich wirklich interessiert. Und das war die Kunstgeschichte, das war die Psychologie und ihr werdet es nicht glauben, es war BWL. Es hat mich wirklich interessiert. Ich wollte wissen, wie funktioniert das?
Mit der Wirtschaft. Mit der freien Wirtschaft.
Genau. So, genau. Und wie ist das mit den Aktien? Damals weiß ich noch. Und daraus wurde dann mein Studium. Kunstgeschichte, BWL und Psychologie im Magister. Also breit. Da habe ich dann.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Das Kunst, ist auch. Ja. Kunstgeschichte als Hauptfach, BWL und Psychologie als Nebenfächer.
Das ging damals noch. Ich glaube, heute könnte man das gar nicht mehr in der Kombination
studieren. Es gibt keinen Magister. Es gibt keinen Magister mehr. Also man hatte relativ freie Auswahl, was die Kombination anging. Das Studium war dann natürlich herausfordernd, weil wenn du mit Diplomen Psychologen zusammensitzt und dann auch mit den Diplomen BWLern, habe ich also von Java-Programmieren bis hin zu Dürers-Händen-Analyse über Motivationspsychologie, Entwicklungspsychologie, ich weiß nicht, was ich alles in diesem Studium gemacht habe. Also es waren, und dann ging es los und habe gesagt, okay, ich muss das fokussieren. Was ist das Interesse eigentlich aus diesen drei Fächern? Was beschäftigt mich dann? Und es kam Kulturmanagement als Thema bei mir auf. Damals gab es noch kein Studium dafür. Das gibt es heute. Das gab es nur als Aufbaustudiengang. Und wie das so spielt, ich hatte dann auch immer nebenher Jobs. Also ich habe mich immer selber finanziert, mein Studium lang. Habe beim Artforum Berlin gearbeitet. Hatte dann auch ein Praktikum in Guggenheim in New York, war dann, ich weiß nicht, an verschiedenen Jobs, Projektleitungen und so weiter war ich beteiligt. Und habe mich dann dagegen entschieden, die Kuratorenausbildung in New York zu machen, sondern mein Studium hier in Deutschland zu beenden. Und weil ich gedacht habe, das ist gesettelter, und bin dann eben weitergegangen und habe gesagt, okay, jetzt muss ich das Studium aber mal fix abschließen. Nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 8 Jahren. Und habe dann meinen Abschluss gemacht. Habe dann Kunstgeschichte nochmal, also habe meinen Magister geschrieben, Kunstgeschichte. Ganz guten Abschluss gemacht. Und habe so gedacht, okay, ohne den Abschluss, also ich weiß, ich war noch kurz vorm Ende des Studiums, habe ich überlegt, soll ich abbrechen? Das ist es echt nicht. Also das ist nur die Hälfte der Wahrheit für mich. So. Das passt nicht 100%. Und habe es zum Glück abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann kannst du dich aber trotzdem mal aus Spaß bewerben. Zack, hatte ich ein Volontariat im ZKM, also Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Und war voll dabei. Seit dem Zeitpunkt an war ich in der Medienwissenschaften, also Medienkunst auch tätig, war im Ethos-Haus für Medienkunst. Ich habe an der UdK ein Projekt geleitet, Radio Copernicus. Dann hatte ich ein eigenes Festival an der Akademie der Künste, hatte internationale Kontakte, Projektmanagement hin und her, also so. Und dann hatte ich ein Stellenangebot in Oldenburg auch, im Editrushaus. Also vorher war ich immer auf Honorarkraft, Freiberuflerin. Und damals, wissenschaftliche Mitarbeiterin, war damals noch schlechter bezahlt, also war noch sozusagen ein bisschen, da haben sie extra für mich versucht, diese Stelle anzupassen. Dann hatte ich einen privaten, eine kleine, also mein Freund hat sich getrennt damals. Und in dem Zuge hat sich plötzlich alles gedreht. Und ich habe mich nochmal gefragt, was, nach Oldenburg? Was soll ich denn in Oldenburg? Ich bin doch eigentlich in Berlin. Und was mache ich denn jetzt? Also jetzt haben die extra die Stelle für mich angepasst. Und eigentlich ist das die, da viele möchten das gerne, diese Stelle haben. Und ich habe sie abgelehnt. Und ich wusste nicht, was los ist dann. Und ich war an einem Scheidepunkt. Und ich muss dazu sagen, ich habe Shiatsu kennengelernt. Jetzt komme ich mal zu dem, wo es eigentlich dann hingeht. Schon während meines Studiums. Also ich hatte dann einen Unikurs. Ja, Massagekurs, machst du mal ein Wochenende. Und das war schon 98. Und das ist mir hängen geblieben, weil an diesem Kurs gab es kein, es hat alles gestimmt für mich. Es gab kein Wenn und Aber, es gab keinen Kompromiss. Als ich das gemacht habe, habe ich gewusst, boah, was ist das denn? Das ist ja toll. Ich kann Menschen berühren und ich werde berührt auf einer Ebene, die achtsam ist, respektvoll, ohne zu wollen. Wow. Und das hat sich habe ich mir gemerkt. Und ich habe Shiatsu die ganze Zeit nie bekommen. Also natürlich in den Sitzungen, wenn wir geübt haben, aber nicht. Ich war zu keiner Shiatsu-Behandlung. Und ich habe es während der ganzen Zeit in Oldenburg, in Karlsruhe, immer in der Volkshochschule, nebenher einen Kurs gemacht, weil es mir so viel gegeben hat, nebenher, dass neben meiner Tätigkeit, von dem, was ich da alles erzählt habe, es war sehr stressiger im ZKM, ich habe 12 Stunden gearbeitet, also es war richtig Peakspitze, bin ich da abends trotzdem in den Kurs gegangen. Und was für mich das Entscheidende war, ich konnte im Jetzt sein. Ich konnte in dem Moment vollkommen ankommen. Die Gedanken waren nicht mehr so wichtig. Ich konnte meine Hand auflegen und ich konnte mich meditativ im Jetzt üben. Mhm. Durch die Berührung. Das war toll.
Das glaube ich dir. Bevor wir jetzt darüber reden, du hast es sehr schön dargestellt, dieses Gefühl mit dem Magisterexamen und den ganzen Fächern, nur 50%, ne? So, du hast sowas ausgedrückt, das ist ja jetzt nur die Hälfte, da fehlt was.
70.
70, okay. Und diese erste Begegnung mit Shiatsu war schon, das war schon 100%. Das war so wie so ein Eureka-Moment. Ja. Ja, da hast du dich einfach wirklich richtig, ja, richtig gut gefühlt.
Hat einfach gestimmt.
Ja. Jetzt finde ich interessant die Frage. Du hast ja mit deiner ersten Berufsbiografie, nenne ich das jetzt einfach mal, ja, warst du ja schon ziemlich erfolgreich. Mhm. Also das, was du da erreicht hast, ist für viele Frauen ein Traum und die möchten genau das machen und es ist wahnsinnig schwer, überhaupt ein Volontariat zu bekommen und solche Projekte zu leiten. Hut ab. Jetzt stelle ich mir einfach vor, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, so eine Umorientierung dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ne? Ja. Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Was war schwer dabei? Aber auch nochmal die Frage, wie hast du es denn dann tatsächlich geschafft? Gab es Begegnungen? Gab es Menschen? War es eine innere Haltung? Also was hat dir dann wirklich dabei geholfen, diesen Schritt zu gehen? Ich habe dir gerade 2 Fragen gestellt, merke ich. Mhm.
Kannst du mir nochmal die erste Frage?
Die Hindernisse, Stolpersteine, Hindernisse, Reaktion des Umfeldes.
Ich überlege, lass das gerade so nochmal durchlaufen. Also es gab einen entscheidenden Moment. Ich muss dazu sagen, ich hatte bereits den Raum, in dem ich jetzt heute Shiatsu mache. Der war aber noch kein Shiatsu-Raum. Und ich hatte eine Ausbildung im Shiatsu schon abgeschlossen. In der Zeit war, ich hatte mir selber ein Sabbatjahr gegeben. Und in dem Sabbatjahr, wie ich so drauf war, wollte ich natürlich auch was machen. Damals. Gleich meine Ausbildung angefangen. Aber nicht mit dem Ziel, dass das mein Beruf wird, sondern ich dachte, ach, wenn ich später mal 50 oder keine Lust mehr habe auf dieses ganze Theater, sag ich mal, dann mache ich das so. Und hatte diese Ausbildung gemacht und es war so toll, dass ich an den Wochenenden diese Ausbildung hatte. Also ich konnte es parallel laufen lassen. Und dann saß ich in meinem Raum nach meiner Trennungskrise, ne, dem ausgeschlagenen Jobangebot in Oldenburg, saß ich einfach in diesem Raum, der war leer.
Weil der Mann ausgezogen war.
Genau, da waren noch die Kissen links, standen da noch nicht ganz, aber ich habe sie ignoriert. Und ich saß da einfach. Und ich saß. Und ich saß. Innerlich saß ich da. Eine ganze Weile. Also, und das war wichtig. Diesen Moment der Stille zu haben. Mhm. Diesen Moment des Innehaltens. Gucken. Ich kann das nicht erklären, da lief nicht gedanklich, es war keine Strategie. Ich wollte gern an die Uressenz ran. Ich wollte so lange warten, bis es stimmt. Jetzt will ich keine Kompromisse mehr. Punkt. Musste aber von was leben, ne? Und da war ich immer noch in so einem Netz, in irgendwelchen Verteilern und was weiß ich was, ne? Ich habe ja dann auch immer Sachen bekommen. Und dann hatte ich ein Angebot an der Universität in Potsdam, Medienwissenschaften zu lernen, eine Stelle zu übernehmen. Also es war eigentlich eine Professorenstelle, aber ich habe das als wissenschaftliche Mitarbeiterin gemacht. Und ich hatte mir dann gedacht, ach, das wäre doch toll, wenn ich Shiatsu halbtags mache und vielleicht noch einen anderen Beruf habe. So, da habe ich die Sicherheit und ich kann das machen, was ich total gern mache. Dann habe ich meine Stelle in der Uni angefangen, das war eine Vollzeitstelle, bin auch wirklich richtig reingesprungen. Zusage März, angefangen April, also so ungefähr. Es hat mir total Spaß gemacht. Was hat mir Spaß gemacht? Die Studentinnen und Studenten zu beraten und wirklich in den Wegen zu begleiten. Habe ich gemerkt. Ich habe auch gelehrt, es war auch alles super. Ausstellungen gemacht, alles okay. Was mich aber wirklich interessiert hat, waren die Personen, die Menschen. Das ging wieder von vorn, genau das Gleiche. Und dann gab es Veränderungen. Es war ja eigentlich nur eine Vertretung für ein Jahr. Und dann wurde mir dort die Halbtagsstelle angeboten. Und ich wusste aber in dem Moment, wenn ich die annehme, wird es keine 50% sein, sondern es wird 80% sein. Aber 50% bezahlt. Weil du hast die ganzen Teamsitzungen und eben Studenten beraten und so weiter. Die ganzen Korrekturen, ich hatte das ja alles gemacht. Und habe gedacht, nein, das ist wieder ein Kompromiss. Keine Kompromisse mehr. Das hat richtig laut geschrien in mir. Dann war ich wieder an dem Punkt und habe gesagt, okay, jetzt glaube ich, musst du ran an Speck. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und das weiß ich noch, da hatte ich richtig Muffesausen. Also jetzt da auszusteigen aus dem Zug und zu sagen, okay, ich werde vollkommen selbstständig damit. Und was mir da geholfen hat, war, dass ich mir eine Strategie zurechtgebastelt habe, sozusagen dadurch in die Arbeitslosigkeit gehen konnte, Gründungszuschuss bekommen habe, ein Coaching noch dazu und ich mir nochmal klar werden konnte, was ist es wirklich? Was motiviert mich? Was ist wirklich die treibende Kraft? Wieso will ich das machen? Und das war das wirklich Entscheidende, dass ich rausgefunden habe, okay, dabei leuchten meine Augen. Funke, Funke, Funke. Das will ich bis zum Ende meines Lebens machen. Und dann war noch eine zweite Frage, was könnte passieren, wenn alles schief geht? Die Frage habe ich, weil ich hatte auch, was heißt auch, aber ich hatte natürlich so Existenzfragen, ne? Geht das denn gut? Kann ich davon leben? Und als ich mir gesagt habe, na gut, dann ist es halt im schlimmsten Falle ist es Hartz IV und ich mache trotzdem Shiatsu. Als ich mir diese Frage so beantwortet habe, wusste ich, okay, go. Und das rauszufinden, dass ich mir da so sicher war, das hat Jahre gedauert. Mhm. Das war keine Eingebung. Mhm. Das war ein sukzessiver Weg hin zu immer mehr Vertrauen in meinen eigenen Weg und in meine eigene, ich würde schon fast sagen, Lebensmission. Mhm. So. Mhm.
Schön. Gut, dann schließen wir jetzt mal das historische Kapitel an der Stelle ab. Du hast es entschieden. Es gab den Moment, wo du gesagt hast, hier kein Modell von Stelle, halbe Stelle und sondern ich mache ausschließlich das. Ich setze jetzt alles auf diese Karte.
Ja.
Genau. Und heute hast du diesen Shiatsu-Loft, bist Heilpraktikerin und lebst davon existenzsichernd, sonst hätte ich dich nicht eingeladen zu dieser Reihe, weil das immer die Bedingung ist, dass wir Frauen einladen, die in dieser Tätigkeit eben auch wirklich so viel verdienen, dass sie davon leben können. Beschreib doch mal, wie dein Leben jetzt hier und heute aussieht. Du hast wahrscheinlich keinen typischen Arbeitsalltag im Sinne, dass mit Sicherheit die Tage auch sehr unterschiedlich sein können, aber so en gros, vielleicht so ein Überblick über so eine typische Arbeitswoche. Was kann da alles passieren? Was machst du da?
Ich arbeite an einem typischen Arbeitsalltag. Das ist meine Aufgabe. Das hat sich sicherlich einfach über die Jahre hinweg verändert. Also für mich, ja, vielleicht mal ganz frei, locker. Ich fange um 9 an. Und es ist egal, ob ich direkt Shiatsu mache oder nicht. Und das ist jetzt schon mal die erste Sache, die für mich jetzt persönlich im Moment wichtig ist. Ich möchte gern, dass alles, was irgendwo im Umkreis von Shiatsu, Weiterbildung, Büro, E-Mail, Telefon, was auch immer mit meiner beruflichen Existenz zu tun hat, da reinkommt in diese Zeit. Das heißt, ich habe mir gesagt, es fängt heute um 9 an, der Tag. Und manchmal hört er um 6 auf und manchmal hört er um 8:30 auf, Mittwoch und Donnerstag, weil so lange behandle ich am Mittwoch und Donnerstag. Und dann habe ich im besten Falle einige Shiatsu-Behandlungen am Tag. Arbeite sehr daran, dass ich immer schön meine Mittagspause mache. Also das, was ich vorher eigentlich alles in meinem Beruf, Work-Life-Balance, dieses Schlagwort, vermisst habe und auch versucht habe, immer umzusetzen. Das ist jetzt, das kann ich frei gestalten und es ist nicht immer einfach, das dann auch so zu machen und sich nicht den Termin mit sich selber zum Mittagessen nicht anders zu vergeben, sondern das auch zu machen, viel Selbstfürsorge zu betreiben. Es gehört alles da rein und die Shiatsu-Behandlung. Also das ist, kann von 40 Minuten, 60 oder 90 Minuten gehen bei mir. Das kommt drauf an, wer kommt, wie er kommen will auch, wie lange. Und dazwischen ist es manchmal so, dass ich eine Viertelstunde Zeit habe oder eine halbe Stunde Zeit. Also zwischen den Behandlungen oder wenn jetzt keiner ist, dann länger oder das ergibt sich. Ich behandle auch ab und zu samstags, im Moment einmal pro Monat oder zweimal pro Monat. Früher habe ich das anders angeboten. Es ist klar, man kann nur eine begrenzte Anzahl von Behandlungen pro Tag machen.
Nämlich?
Das schwankt. Also bei mir ist es im Moment, kann ich 5 pro Tag behandeln.
Oh, ganz eine Menge.
Können. Das ist nicht so, dass es jeden Tag so ist. Aber mal sind es 2, mal 3, mal 4 im Durchschnitt. Und das ist auch das, was ich wahrscheinlich von meinem BWL-Studium habe. Ich liebe Durchschnitte. Ich mache immer Zahlendurchschnitte. Habe ich vielleicht so, ich sag mal, ist vielleicht für euch auch interessant. Früher habe ich mich das immer gefragt, wie den anderen das da so geht und mich nicht getraut zu fragen. 3,5 ungefähr pro Tag.
Müsstest du oder musst hab du, ich. Hast du, hast du, genau. Musst du auch, damit die auf Rechnung
jeden Fall.
Aufgeht.
Auf jeden Fall.
3,5 Behandlungen am Tag und Montag bis Freitag.
Kommt drauf an. Ja. Jetzt kommt es ja dazu, dass ich...
Im Durchschnitt, also auf die Woche hochgerechnet sind 3,5 Mal.
Kann man nicht so rechnen.
Nee, kannst du nicht so.
Nee, weil ich habe Behandlungstage im Jahr. Und das ist das Interessante.
Okay.
Es geht nicht nach Woche.
Gut.
Weil ich habe Weiterbildung. Und die sind sehr wichtig im Shiatsu. Also es ist nicht sowas, es ist nichts, was man gelernt hat und dann macht man das so, wie man es gelernt hat, sondern es ist wirklich ein Weg. Und ich mache Qigong und ich treibe anders Selbstfürsorge für mich. Das heißt, ich war jetzt gerade gestern am Sonntag bei einem in Hamburg zum Seminar. Das heißt, ich Montag früh kann ich nicht behandeln oder montags eigentlich allgemein. Ich brauche einen Tag frei, wenn ich nach so einem Wochenende-Seminar. Ne? Und das sind immer wieder Herausforderungen. Wie gehe ich damit um? Das ist ganz klar.
Weil, wo du gesagt hast, du magst Durchschnitte so gerne oder berechnest es halt auch ganz gerne, kannst du sagen, welchen Anteil die also wirklich das Arbeiten am Menschen hat versus, ich nenne das jetzt mal die ganze bürokratische Seite der Selbstständigkeit, dazu zählt aber auch sowas wie Marketing. Und offenbar auch ein großer Anteil, diese permanente Arbeit auch an sich, Weiterbildung, du machst auch Supervision, Intervision.
Genau.
Kannst du das so prozentual oder im Verhältnis darstellen?
Also ich habe die Weiterbildung habe ich noch nicht genau reingerechnet.
So das Pi mal
da. Da habe ich mich noch ein bisschen selber belogen. Nein, aber 50% Ich halte es manchmal nicht für möglich, aber 50% meiner Zeit geht mit anderen Sachen drauf. Mhm. Das heißt, von den 60 Euro, die ich im besten Falle bekomme,
für eine Behandlung, einer
wenn sie überhaupt 60 sind, ne? Weil im Durchschnitt habe ich weniger, gehen 50% für administrative Zeit drauf. Und dann kommt noch ein bisschen Steuer und trulululululu.
Also sprich, jede bezahlte Stunde muss eine unbezahlte Stunde mitfinanzieren.
Du kannst es auch so umsetzen. Mhm.
gut mal für sich.
Aber so denke ich nicht, weil sozusagen die das heißt ja, ich müsste noch eine mehr machen. Und in diesem Beruf,
meine ich das gut. Auch nicht.
Ja, genau. Weil du bist limitiert von deiner Anzahl her, ne? Also wir können nicht unendlich viel arbeiten. Das ist nicht möglich. Das ist wichtig zu wissen. Es gibt Grenzen, die sind natürlich gesetzt von unserer Leistungsfähigkeit, von unserer Kapazität, von der Konzentration. Das ist ja eine Stunde höchste Konzentration. Die ich dann habe. Und das geht auch nicht wie im Fließband.
Gut. Gibt es etwas, wo du sagst, das gefällt mir nicht an dieser Tätigkeit? Das hätte ich gerne anders.
Fällt mir jetzt konkret nichts ein. Das Einzige ist, aber es ist nicht erstmal so zu lösen. Ich hätte gern jemanden, wenn ich zum Beispiel eine Praxisgemeinschaft hätte, könnte ich zum Beispiel bestimmte Telefonate oder Terminvereinbarungen abgeben. Das könnte jemand anders machen. Aber das kann eben nicht jemand anders machen, weil ich es liebe, die Leute direkt am Telefon zu haben. Also fällt das auch weg. E-Mail schreiben kann auch niemand für mich anders. Diese Fragen... Welches Mittel soll ich jetzt nehmen? Soll ich von der Creme noch mehr? Ich bin ja Heilpraktikerin und bin auch, ich habe Zusatzausbildung in Hormontherapie und Darmsanierung. Also das mache ich dazu zum Shiatsu. Das heißt, da gibt es auch manchmal solche Anfragen. Ne?
Okay. Ja.
Gut. Also mir fällt gerade nichts ein.
Du hast lange überlegt, dir ist wenig eingefallen. Das ist, was dir eingefallen ist, machst du aber eigentlich doch ganz gerne. Heißt das?
Ich würde es gerne abgeben, trotzdem. Also das ist manchmal auch ein bisschen. Nur Shiatsu. Ne?
Auch schön. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass du diesen Job tatsächlich richtig gerne machst und deine Entscheidung, die du damals gefällt hast, ich mache es jetzt ganz, niemals bereut hast? Fragezeichen.
Ja. Ich bin jeden Tag dankbar.
Schön.
Ich danke auch dafür. Ich mache es wirklich.
Toll. Das ist schön zu hören. Du hast selber schon angedeutet, das Thema Life-Work-Balance, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Nochmal dazu konkret die Frage, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen Vollzeitjob machst. Ja, ne?
Könnte man so sagen, ja.
Und dennoch schaffst du es, das so gut zu kombinieren mit Privatem.
Das ist schon eine Herausforderung, was anders ist als damals. Da hatte ich auch wenig Zeit, aber es war sehr viel, es hatte sehr viel mit Menschen im Kontakt zu tun, mit Gesprächen, also Ausstellungseröffnungen, das Ganze drumherum mit Leuten treffen dort. Und das konnte man sehr gut verbinden. Ich muss gestehen, ich habe manchmal, weil ich jetzt einen anderen Kontakt mit Leuten pflege, das heißt, ich gehe ja in einen sehr direkten, intensiven Kontakt in dem Moment, ist es wichtig für mich geworden, mehr Zeit für mich zu haben. Das heißt, die vielen Leute, die ich früher gekannt habe, die haben sich ziemlich minimiert. Ich habe sehr gute Freunde nach wie vor, aber ich will weniger telefonieren am Abend. So viele Leute jetzt noch treffen, ist gar nicht unbedingt das Thema. Also das ist mir sehr aufgefallen als Unterschied. So. Und in dem Sinne beeinflusst das mein privates Leben Und dieses Ausbalancieren, es geht gar nicht mehr um Ausbalancieren, weil es ist mein Weg. Mhm. Also es ist...
Das ist vielleicht auch dann auch wirklich nicht mehr die richtige Frage.
Nee, das wird plötzlich... Das steht nicht mehr gegeneinander, es steht miteinander.
Genau. Ja. Es gibt nicht so eine Trennung zwischen Beruf und Privatem.
Ja. Ich arbeite zwar dran, dass es formal eine Trennung gibt, weil ich auch diese klaren Zeiten brauche für mich selbst und für mein Privatleben und ich auch meinen eigenen Ausdruck meines Selbst haben kann, wenn ich im Therapeutischen arbeite. Aber es ist keine innere Trennung. Mhm. Also so wie ich im Shiatsu bin, bin ich. Mhm. Das bin ich sonst auch.
Gut. Ja, vielen Dank. Ich würde dir jetzt gerne noch mal ein paar Fragen stellen, die auch für die Zuhörerinnen, glaube ich, die hier Anwesenden, aber auch die, die das vielleicht dann als Podcast hören, wahnsinnig wichtig sind, nämlich zum Thema Einstiegsvoraussetzungen, Ausbildungen, die Bedeutung auch von Vernetzungen in dem Beruf, Berufsverbände, Netzwerke, dass wir vielleicht auch dieses Themenfeld jetzt hier öffnen, also nochmal ein bisschen geordneter. Du bist Heilpraktikerin und du hast eine Shiatsu-Ausbildung gemacht. Was braucht man, was ist denn das Notwendigste? So, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen darstellen.
Ich hatte erst meine Shiatsu-Ausbildung gemacht und die Heilpraktikerin, also der Status Heilpraktikerin, ist nicht Voraussetzung, um Shiatsu-Praktikerin zu sein. Also man kann diese Ausbildung machen, kann auch damit eine Praxis haben. Mhm. Das hatte ich. Und ich habe das dann sozusagen noch zusätzlich gemacht. Das habe ich jetzt erst vor 2014 abgeschlossen. Ich habe, für mich war es nicht so wichtig, jetzt noch alle möglichen Methoden zu lernen, sondern ich wollte gern die Prüfung machen. Ich wollte gern diagnostizieren können. Ich möchte gern sozusagen die Heilarbeit ausüben dürfen. Und für mich war es auch wichtig, was vielleicht hier im ökonomischen Sinne noch eine Rolle spielt. Als Heilpraktikerin ist man von der Mehrwertsteuer auch befreit. Mhm. Das heißt, es gibt auch da jetzt nicht das Problem mehr, dass es irgendwann an diese Kleinstunternehmerregelung die Kappgrenze ist. So.
Okay.
Genau. Mhm. Und ja, das habe ich gemacht. Mhm. Das heißt, es ist unabhängig davon. Ne? Man kann Shiatsu-Praktikerin sein. Jetzt kann ich Shiatsu-Therapie anbieten. Und das war ganz interessant. Das hat sich auch schon angedeutet und jetzt sogar noch viel, viel intensiver weiterentwickelt, weil ich nehme sehr viele Elemente vom Somatic Experiencing, von der Traumaarbeit mit hinein und ich arbeite auch traumatherapeutisch. Hm. Das heißt, ich darf es jetzt. Hm. Und ich mache es jetzt. Und das ist scheinbar ein Weg, wo es bei mir weitergeht. Mhm. Erstmal so zum Status, ne? Zur Ausbildung. Genau. Und die Ausbildung für Shiatsu-Praktikerin dauert 3 Jahre. Ein bisschen mehr. Ich habe 4 Jahre gebraucht, weil ich ja so viel unterwegs war und dann konnte ich eine Prüfung nicht machen. Und für mich war das sogar sehr gut, dass ich 4 Jahre Ausbildung hatte, weil ich konnte, das sind ja auch Lebenswege. Das sind weitere Persönlichkeitsentwicklungen. Und dieses eine Jahr mehr hat mir so viel gegeben. Also, dass ich vorher hatte ich gedacht, ja, dann mache ich schnell noch die Prüfung, hatte sogar schon den Brief geschrieben, ja, kann ich doch schnell noch machen. Ich in meinem Modus, leistungsorientiert. Und dann hat das nicht geklappt. Ja, okay, gut, dann mache ich es halt später. Und dann habe ich erst gemerkt, wie ein Seminar nachwirken kann, wenn ich da noch ein bisschen Zeit dazwischen habe. Und wenn ich das anwenden kann, schon einmal pro Woche, wenn ich schon nebenher Shiatsu gemacht habe und so weiter. Also es ist wirklich ein Weg.
Okay. Ich hatte es schon angedeutet, die Frage, wie sieht es mit Verbänden aus, mit Netzwerken aus? Welche Bedeutung haben die? Also warum ist es sinnvoll oder kann man es sich sparen? Was ist da so deine Erfahrung mit?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin sehr dafür, also ich habe sofort bin ich in die GSD eingetreten, das ist die Gesellschaft für Shiatsu Deutschland. Und das ist der Berufsverband, Dachverband für Shiatsu. Und ich halte sehr viel davon, weil es super ist, so verknüpft und verbunden zu sein. Und das ist, es gibt viele Hilfestellungen, die von dem ersten Klientenblatt bis hin zum berufsrechtliche Fragen, die geklärt werden können. Und natürlich auch, dass ich selber unterstütze, dass Shiatsu in Deutschland stärker wird, dass es vielleicht sogar mal anerkannt wird als eigener Heilberuf. Also er ist anerkannt. Aber es ist ja nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Als Heilpraktikerleistung ist es anerkannt, aber nicht sozusagen als Physiotherapie oder ähnliches. Ne? Oder Osteopathie. Und ich bin in der GSD, finde das auch super. Und ich konnte an einigen Treffen dabei sein. Und zum Beispiel die Fragen, die wir heute hier besprechen, gab es auch mal eine Runde. Also wer dorthin geht, das kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel mit Shiatsu zu leben, wie kann ich das, was gibt es verschiedene Wege, da kann man noch mehr Informationen da bekommen. Kann da auch schon als Schülerin eintreten oder Studentin und so. Dann gibt es noch Heilpraktikerverbände, also ein Verband. Dann gibt es, ja, das sind so die wichtigsten. Und es gibt auch noch den Verband für freie Berufe und ja. Aber ich bin in der GSD, das ist für mich so ausreichend.
Okay, gut.
Und dabei gibt es also Schulen, die von der GSD anerkannt sind. Es gibt Shiatsu-Schulen, die nicht von der GSD anerkannt sind. Es geht nur darum, dass die GSD irgendwann gesagt hat, okay, wir setzen sozusagen Curriculum auf, es müssen mindestens 500 Stunden an Unterrichtszeiten existieren, wir haben bestimmte Qualitätskriterien und das war der Sinn der Sache. Das heißt, in Berlin gibt es verschiedene Schulen auch die, und das ist ein Kriterium, es muss aber nicht sein. Ne? Es muss jeder für sich entscheiden. Da.
Okay. Aber wenn es eventuell irgendwann die Perspektive gibt, dass es eine anerkannte Heilmethode ist, also auch von den Krankenkassen anerkannt, macht es wahrscheinlich schon Sinn, auch in einer von der GSD anerkannten Schule die Ausbildung zu machen?
Das kann ich jetzt so nicht beantworten.
Schwierig.
Ja, weil das... Das weiß, also das sieht man dann. Das
ist alles hypothetisch.
Genau, richtig. Das, weil da gehören noch mehr Faktoren dazu.
Genau.
Das hat nicht unbedingt mit der Ausbildung zu tun. Aber man ist ganz sicher, wer dort ausgebildet war, hat eine sehr gute Ausbildung genossen. Sicherlich auch andere Schulen bieten sehr gute Ausbildung ab, aber da hat man zumindest eine Sicherheit, wenn man zu den Leuten geht, die da diese Ausbildung gemacht hat. Ne? Weil man kann sich auch mit einem Shiatsu-Praktikerin ist kein geschützter Beruf. Ne?
Okay. Ja. Nochmal zurück zu einem Thema, was wir jetzt auch schon hatten, was ich aber allein schon wegen des Titels unserer Veranstaltung jetzt hier nochmal, wo ich nochmal ein bisschen nachbohren möchte. Wie ist es mit den Verdienstmöglichkeiten? Also gibt die GSD, gibt die Vorschläge für Honorare, Minimum, Maximum, gibt es da irgendeine Spannweite? Die
Spannweite ist zwischen 40 und 80 Euro pro Stunde.
Ja, kleiner Unterschied,
ja,
50%. Wovon hängt das ab?
Erfahrung, Stadt, Selbstwert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Diskutiere ich hier viel mit den selbstständigen Frauen.
Und natürlich, man denkt erstmal vielleicht Konkurrenz. Aber interessanterweise habe ich, natürlich muss man gucken, wie der Durchschnitt ist jetzt zum Beispiel in Berlin oder so. Ne? Wie ist das da? Aber Preisgestaltung ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Also was wirklich, wo man genau in sich hineinhören muss und das für einen selbst als stimmig empfinden muss, was da, was man nehmen kann, will. Ich habe mit 50 Euro damals angefangen und jetzt habe ich 60 Euro pro Stunde. Und dabei bleibe ich auch erstmal.
Okay.
Das ist für mich ein moderater Preis, wo ich denke, es kann, können sich einige leisten. Und es gibt so ein, bei mir auch noch so ein, ich habe immer noch seit Jahren ein Blue Monday. Da kostet es dann immer noch 50 Euro, weil einfach ich gesagt habe, okay, wer ein bisschen knapp ist, der kann ja dann da kommen. Ne? So. Also ist ein bisschen versteckter Sozialtarif. Ne?
Ja.
Man kann mich aber auch ansprechen.
Ja, okay. Gut, ich muss das schon noch einmal erwähnen hier für das große Publikum da draußen. Von 40 Euro die Stunde kann man natürlich nicht leben, dauerhaft als Selbstständige und vor allem nicht existenzsichernd. Das muss mal ganz ausdrücklich gesagt werden. Ja. 60 bis 80 ist da schon eine andere und auch erstrebenswerte Kategorie. Sonst geht es einfach nicht.
Ne? Vielleicht sollte man was zu den 40 Euro sagen. Es ist auch manchmal so, dass Schülerinnen, die nach der Ausbildung direkt anfangen, einfach diesen Preis auch für sich als stimmig empfinden. Und es gibt auch schon viele, die während der Ausbildung Shiatsu geben. Und da ist es, finde ich, sehr sinnvoll, dass man das so sagt, auch offenlegt. Und dann kann man auch mit diesem Preis dahergehen. Also ich finde, da Transparenz ist total wichtig in dem Fall.
Ja. Gut. Was habe ich denn noch nicht gefragt? Bei in vielen Berufen ist es ja so, dass man sich fragt, stimmt das Alter noch? Kann man das noch in einem bestimmten Alter ausführen? Macht es Sinn, sich jetzt noch in dem Alter, in dem man sich befindet, auszubilden, Quereinstieg zu wagen? Wie ist das mit Shiatsu, aber vielleicht auch überhaupt für heilende Berufe? Also ich kann mir vorstellen, Physiotherapie, das ist irgendwann nicht mehr möglich, ne? Oder es wird schwierig, je nachdem, was man da macht. Aber wie ist das mit dem Shiatsu?
Also, was ich beobachten kann, was ich sehr schön finde, ist, dass in den Ausbildungen alle Altersstufen da sind. Und das ist sehr bereichernd. Es gibt viele Frauen, die auch quer einsteigen. Quereinsteigen heißt, ja, anderen Beruf, später noch und vielleicht gar nicht unbedingt mit der Idee, das dann als Beruf auszuüben, sondern für ihren eigenen Entwicklungsweg nutzen und im privaten Bereich Shiatsu geben. Das macht Sinn. Und ich sehe erstmal keine Einschränkung vom Alter. Außer, dass man jetzt sagen könnte, okay, klassischerweise wird Shiatsu auf dem Boden gemacht, wenn ich Kniearthrose habe oder keine Ahnung, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber es gibt die Bank, es gibt die Liegen. Mittlerweile muss Shiatsu nicht unbedingt auf dem Boden praktiziert werden. Und ich finde besonders, finde ich auch bei Heilpraktikerinnen, da gibt es auch verschiedene Wege, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich all diese Erfahrungen in meinem Leben vorher gemacht habe, das fließt alles ein. Alles. Es ist nichts umsonst gewesen. Und ich bin dankbar für diesen reichen Schatz, den ich zur Verfügung habe. Viele Sachen verstehen kann, wie sie zusammenhängen dadurch auch. Oder vielleicht auch Ideen dadurch finde. Und dass das Alter einfach einen Erfahrungsschatz hat. Und dann noch Shiatsu dazu. Wunderbar.
Ja, schön. du hast auch in deinem großen Repertoire diesen wirtschaftlichen Background. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass er dir auch dabei geholfen hat, dieses ganze Thema von, wie platziere ich mich überhaupt auf dem Markt, wie kommen die Kunden zu mir, woher wissen die überhaupt, dass es mich gibt, Akquise, Marketing, dass du da einfach schon vorbereiteter warst als jemand, der jetzt vielleicht mit Wirtschaft bislang nichts zu tun hatte. Hättest du für die anderen einen Tipp an der Stelle? Wird sowas auch irgendwo besprochen? Ist es Teil der Ausbildung, dieses Thema, wie geht man in die Selbstständigkeit?
Also in der Ausbildung, in der ich jetzt sozusagen auch mit dabei bin, im Scherzo-Zentrum Edith Storch, da ist das, wird das mitbesprochen. Mhm. Man guckt sich auch ab und zu mal die Flyer gegenseitig an, falls es einen gibt. Also später dann, ne, am Ausbildungsende. Mhm. Es müssen bestimmte Formulierungen eingehalten werden und so weiter, Formalien, so. Was sehr wichtig ist, was ich auch als kreativ inspirierend, was mir total viel Spaß gemacht hat, ist, herauszufinden, wie ich denn auftreten will. Mhm. Das war für mich keine Last, sondern eher, das war in dem Bereich so ein Selbstfindungsprozess. Und ich habe ja irgendwann beschlossen, dann auch meinen Fingerdruck als mein Logo zu nehmen. Mhm. Shiatsu heißt Fingerdruck, Shiatsu. Und habe es wirklich wörtlich genommen. Und mir darüber viele Gedanken zu machen, bin ich immer weiter auch in meinen Shiatsu-Weg gekommen. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch an dieser Stelle authentisch zu sein. Mhm. Und ich rate euch dazu, also die Gestaltung auch ernst zu nehmen, nicht irgendwas. Mhm. Guckt euch wirklich an, welche Farben passen zu euch. Was spricht mich sonst an? Mhm. Wenn ich in diesem Prozess bin, wenn ich mich gerade gründe oder mit sowas anfange, offen sein. Ihr glaubt gar nicht, was euch inspirieren kann. Mhm. Ich habe meinen Namen, den wollte ich nie haben, Shiatsu Loft Berlin. Ich habe meinem Nachbarn davon erzählt, Shiatsu Studio, Shiatsu Oase. Ich hatte ja den Raum, ne? Das ist eine große Fabriketage. Und er ist Schauspieler, mein Nachbar, und hat seinen Fahrer in München, seinem Chauffeur das erzählt. Und der Chauffeur hat gesagt, ja, wenn es eine Fabriketage ist, kann man es ja auch Loft nennen.
Toll.
Und so kam die Botschaft an mich zurück. Und ich habe gesagt, ja klar, sei doch ehrlich, so ist es.
Katrin, nochmal vorletzte Frage. Du hast auch erzählt, du hast über diesen Gründungszuschuss ein Coaching gemacht oder unabhängig davon ein Coaching gemacht. Mhm. Ist es auch etwas, wo du sagst, Leute, bitte macht ein Coaching? Was war das für ein Coaching?
Ja.
War das ein Existenzgründungscoach?
Also ich hatte zwei Möglichkeiten. Mhm. Das war einmal Start Chance, das ist von der EU. Das geht um die sozusagen bereits in ihrer die Arbeitnehmer sind, Arbeitnehmerinnen, die dann sich sozusagen aus dem Beruf heraus selbstständig machen wollen. Mhm. Da gab es eine Förderung. Ich habe an einem Assessment Center teilgenommen und da hat sich aber herausgestellt, dass mit der Idee, die ich dort hatte, die wäre zwar durchgegangen, die wäre weitergegangen, aber ich habe gemerkt, das stimmt noch nicht, das stimmt so nicht. Und dann habe ich aber trotzdem weitergemacht in dem Gründungsprozess und hatte die Möglichkeit, durch den Gründungszuschuss auch ein eigentlich Coaching für Marketing zu bekommen. Das war MPR, Unternehmensberatung, die haben mich dann da unterstützt und es war eine Frau und sie war wunderbar, weil sie hat mit mir den Prozess nochmal von vorn angefangen. Mhm. Die hat nochmal mein Funkeln in den Augen hinterfragt und die hat nochmal zu den Ursprüngen zurück. Ich habe gedacht, das habe ich doch eigentlich schon. Aber nein, und hat das nochmal aufgebaut. Bis wir dann an dem Punkt waren, Marketing und wann, Frau Werner, wann sollen Sie Ihre Flyer verteilen? So, ne? Okay. Bis zu dem Punkt. Ja. Und ich würde jeder dazu raten, also so eine Unterstützung zu haben, viel davon erzählen, allen möglichen Leuten, immer wieder die Geschichte wälzen in sich, immer wieder sozusagen, muss man nicht raus, ne? Nicht streuen, aber schon immer wieder diese Idee formulieren. Mhm. Und ihr werdet sehen, dass die Idee sich immer wieder neu formuliert und ihr damit wächst. Und wirklich schauen, was euch tief motiviert. Was ist eigentlich die Idee dieser ganzen Sache? Was ist das, was mich hier wirklich so kitzelt?
Das klingt jetzt schon wie ein Abschlusswort. Ich hätte die letzte Frage, die ich dir gestellt hätte, wäre gewesen, hast du noch eine Botschaft an die Zuhörerin? Also etwas, wo du sagst, das liegt mir jetzt ganz besonders am Herzen und das möchte ich mitgeben. Aber ich finde,
ja,
du hast...
Doch.
Ja, ist noch was?
Mhm. Nehmt euch ernst.
Schön. Vielen Dank.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.